ist der Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Hallo meine Lieben, hier ist Isabel Gronack-Walz und ich melde mich heute ausnahmsweise aus Köln und das wird eine Folge, die ich ganz alleine bestreite. Und ich freue mich ganz besonders, denn heute wird es um ein Thema gehen, das mir ganz besonders am Herzen liegt und das ist die Kostümkunde oder was Menschen getragen haben. In dieser ersten Episode zum Thema historische Kleidung möchte ich mich vornehmlich damit befassen, woher wissen wir, was die Menschen früher getragen haben, was sind unsere Quellen und was heißt das eigentlich, was bedeutet das, welche Funktion hatte Kleidung, welcher geheime Code wird uns dort durch die Kleidung eigentlich mitgeteilt. Wie kommt es, dass ich mich berufen fühle, zum Thema Kostümkunde, historische Kleidung etwas auf diesem Podcast zu erzählen? Ich bin von Hause aus Theaterwissenschaftlerin und habe in Köln und Dublin am Trinity College studiert. Ein Schwerpunkt war Szenenbild und Kostümbild. Und wenn man sich aus der Perspektive eines Theatermenschen mit der Kleidung beschäftigt, dann interessieren einen einerseits, was haben die Menschen getragen, die dort in den Theaterstücken auftauchen? Und andererseits auch, was wollen sie damit ausdrücken? Was ist der Sinn hinter der Kleidung? Denn Kostümbild basiert ja darauf, was soll durch die Kleidung der Schauspieler ausgedrückt werden. Das heißt, von Hause aus beschäftigt man sich sehr intensiv damit, was Kleidung bedeutet und wie Kleidung ausgesehen hat. Und da kommen wir dann auch zu einem weiteren sehr wichtigen Aspekt, das ist die soziale Funktion der Kleidung. Welcher soziale Status soll ausgedrückt werden? Was sind die individuellen Signale und was an der Kleidung ist eigentlich persönlicher Geschmack? Wie individuell ist Kleidung? Interessant ist auch, warum man die Beschäftigung mit historischer Kleidung, also die Geschichte der Kleidung, warum man das eigentlich Kostümkunde nennt. Denn das bringt einen ja zunächst einmal auf eine vollkommen falsche Fährte. Kostümkunde hat eben gar nichts zu tun mit Schauspielerei und Theaterkostümen. Es geht jedenfalls dabei nicht um Verkleiden oder vielleicht doch. Denn Kleidung bedeutet immer, dass man etwas trägt, womit man seinen Status ausdrückt, seinen Stand in der Gesellschaft, seine Einkommensverhältnisse und natürlich ist danach dann auch noch das, was man ganz individuell ausdrücken möchte, von großer Wichtigkeit. Das heißt, möchte man einen Raum betreten und alle Augen liegen auf einem, muss man das auch erreichen, weil man andersherum in diesem Raum eine bestimmte Funktion erfüllt, wie beispielsweise die Königin von England, die Queen Elizabeth, die immer ganz besonders strahlende Farben getragen hat. Wir erinnern uns an das Blau zum Beispiel. Und niemand in ihrer Entourage durfte eine ähnlich strahlende Farbe tragen. Und das hatte den Sinn, dass alle Menschen sofort sehen können sollten, wo befindet sich die Queen im Moment. Also hier war die Farbe gar keine persönliche Präferenz, sondern das hatte was mit ihrer Funktion zu tun, mit ihrer Stellung, mit ihrem Status und mit ihrem Verhältnis zu ihrer Umgebung. Und das hat sich durch die Jahrhunderte, ich möchte fast behaupten, durch die Jahrtausende überhaupt nicht geändert. Und deswegen ist es sehr interessant, sich mit Kostümen zu beschäftigen, weil sie fast immer, oder mit Kleidung zu beschäftigen, weil sie fast immer ein Schlüssel zu einer ganzen Geschichte, die sie erzählen, darstellen, der Geschichte des Menschen, der diese Kleidung trägt, zu seiner Umgebung. Und dann sind wir schon wieder beim Kostüm, denn das will ein Theaterkostüm natürlich auch erreichen. Was sind unsere Quellen? Nun, für die letzten paar hundert Jahre, ich würde mal so sagen, seit ungefähr 1500 haben wir tatsächlich Kleidungsstücke, die uns überliefert sind. Also ganz vereinzelt gibt es natürlich zuvor auch Kleidungsstücke, aber ab da fängt das an, dass man tatsächlich Kleidungsstücke hat, die man sich angucken kann von innen und von außen und so sich ein Bild machen kann, was haben die Menschen getragen. Jetzt hat man natürlich das ganz große Problem, dass eigentlich nur die ganz wertvollen Stücke bis heute aufbewahrt worden sind und alles das, was Alltagskleidung war oder Unterwäsche oder einfach abgetragen war, das ist dann verloren gegangen. Das wurde entweder weggeworfen oder weil Kleidung wirklich ungeheuer wertvoll war, wurde das nach unten weitergereicht. Die Herrin hat es an die Magd weitergereicht, die Magd in der Familie an Familienangehörige, die weniger Einkommen hatten. Große Kleidungsstücke wurden verkleinert zu Kinderkleidern und ganz zum Schluss waren sozusagen nur noch die löcherigen Lumpen übrig und sogar die wurden dann noch zum Putzen verwendet oder ganz zum Schluss, um Papier daraus herzustellen. Das heißt, es sind ganz wenige Kleidungsstücke von der Menge der Kleidungsstücke, die es irgendwann mal gegeben hat, bis zu uns gekommen. Dazu kommen dann natürlich, was Wolle. Wolle war ja eine sehr beliebte Kleidung, anbetrifft auch Mottenfraß. Das heißt, solche Kleidung, die hält auch nicht ewig. Das gleiche gilt für Seide. Seide wird brüchig und die zerbröselt einem irgendwann und dann muss man schon sehr viel Glück haben, um Kleidung, die mehrere hundert Jahre alt ist, betrachten zu können. Aber diese Fälle gibt es tatsächlich. Ein ganz berühmter Fall ist hier bei uns im Kölner Dom, im Schrein der Heiligen Drei Könige. Dort sind nämlich die Gebeine in Seide, mit Seide bestattet. Und das Interessante ist, dass man feststellen konnte, dass diese Seide tatsächlich aus der Zeit stammt, wo vermutet wird, dass eben diese Heiligen Drei Könige bzw. die drei Magier der Bibel tatsächlich gelebt haben. Und so kann man mehreres sagen, nämlich erstens, das waren wohl bedeutende Persönlichkeiten, die dort bestattet wurden. Und man kann natürlich auch sehr viel über die Seide, die Art der Seide, wie dicht die war und möglicherweise auch, wo sie herstammte, sagen. Das heißt, auch bei manchen Graböffnungen, wenn wirklich viele glückliche Umstände zusammenkommen, dann ist es eben nicht vermodert oder sonst wie vergangen, sondern man hat die eigentlichen Fasern und kann deswegen zum Beispiel sagen, im Heiligen Land hat es Seide gegeben. Eine andere wichtige Quelle, wenn man mehr über die Verwendung wirklich kostbarer Stoffe und Materialien erfahren will, die in einer Zeit Verwendung fanden, so muss man sich die Paramente angucken, das heißt die Zeremonialgewänder der hohen Geistlichkeit, der Bischöfe und Kardinäle. Das hat neben dem sprichwörtlichen Reichtum der Kirche folgenden Grund. Die Adligen haben ihre reichen Staatsgewänder, ihre Repräsentationsgewänder oftmals der Kirche gespendet. Und die Kirche hat dann daraus wiederum Zeremonialgewänder gemacht und Altardecken und ähnliches. Und man kann sich vorstellen, so ein Mantel oder auch in späteren Zeiten dann das Kleid einer Fürstin, da sind schon viele Meter sehr, sehr kostbarer Seide drin verarbeitet und daraus kann man wunderbar solche Paramente herstellen. Man erfährt eine ganze Menge darüber, was für Materialien vorhanden waren und was die für Farben hatten. Die Farben sind natürlich verblichen, aber man kann die Farbpigmente zum Teil herausfinden. Man kann natürlich auch sehen, wie die Webarten sind. Man kann feststellen, sind die bestickt, sind die zugeschnitten, sind die an einem Stück gewebt worden und ähnliches. Aus der Zeit der Burgen, also aus dem hohen Mittelalter, sind leider wirklich sehr, sehr wenige Kleidungsstücke tatsächlich erhalten und bis zu uns gekommen. Das heißt, man ist hier auf andere Quellen angewiesen oder man ist zumindest hauptsächlich auf andere Quellen angewiesen und das sind Zum Beispiel Skulpturen, die man in Kirchen findet und Skulpturen auf Grabmälern. Und dort kann man sehen, wie die Menschen sich ihre Kleidung zumindest vorgestellt haben. Also wie sie gerne ausgesehen hätten. Ob das dann tatsächlich alles ganz genau so war, ist dann nochmal eine weitere Frage, mit der wir uns später auch nochmal beschäftigen werden. Bei den Gewändern der Heiligen muss man höchst vorsichtig sein, weil sogar im Mittelalter gab es schon so eine Art Mode für Heilige. Und das ist ganz interessant, wenn man zum Beispiel die Mariendarstellungen betrachtet, so wird man die Maria eigentlich niemals in einem modischen Gewand sehen, was aus dieser Zeit stammt, wo das Bildnis erschaffen wurde. Aber wenn man andere Personen der Bibel betrachtet, beispielsweise Maria Magdalena, so kann man eigentlich immer sicher sein, dass das die Höhe der Mode war, die herrschte zu der Zeit, als Maria Magdalena dargestellt wurde. Das ist ganz interessant. Also je heiliger eine Person ist, desto weniger modisch wird sie auch dargestellt. Also wir haben Skulpturen und dann haben wir Stundenbücher und wir haben Illuminationen, die in den Klöstern hergestellt wurden, zunächst in den Klöstern hergestellt wurden. Und dort sind auch natürlich hauptsächlich Heilige dargestellt, aber wir haben zum Teil auch profane Darstellungen. Eine der wichtigsten Quellen für uns hier in Mitteleuropa im Norden ist sicherlich die manessische Liederhandschrift aus dem frühen 14. Jahrhundert. Dort sind keine Heiligen dargestellt, sondern Ritter und ihre Damen und auch einige Alltagsszenen sind dort zu sehen. Und das ist natürlich ganz besonders schön, weil man dort zum Beispiel einen Mann im Bade sieht, dann sieht man Menschen, die sich zuprosten und man kann dort sehen, wie die Kleidung sich auch, ja, ein wenig, wie die sich bewegt. Was die Farben betrifft, müssen wir jetzt hier wieder sehr vorsichtig sein, weil möglicherweise man die Kleidung auch so dargestellt hat, wie man sie gerne gehabt hätte. Und natürlich sind das die Farben, mit denen man zeichnen und malen konnte und keineswegs die Farben, mit denen man färben konnte, was ja möglicherweise ein Unterschied ist. Also zum Beispiel das herrliche Blau in den Illuminationen, so nennt man die Bilder in den Stundenbüchern, in den Kodizes, das wird aus Lapislazuli hergestellt. Und die Farbe für Gewänder, das Blau der Gewänder, das ist weitblau. Das heißt, es ist ein Unterschied und deswegen muss man an der Stelle vorsichtig sein. Eines ist jedoch klar, wir haben zum Beispiel ganz viele Mittelalterfilme. Das war so in den 2000er Jahren mal ganz, ganz modern, dass man alles immer nur schmutzig grau und erdfarben darstellt, weil man sagte, ah, das Mittelalter, das war überhaupt nicht so bunt. Und inzwischen weiß man doch, das war schon sehr viel bunter, war nicht alles nur grau und erdfarben, sondern man hatte durchaus Farben. Man weiß zum Beispiel auch, dass man Farben hatte, weil irgendwann Farbordnungen aufgekommen sind, wer was tragen durfte. Aber ich greife jetzt vor, das ist etwas, was man sehr viel später erst hatte. Wichtig beim Betrachten der mittelalterlichen Handschriften ist auch zu wissen, dass dort natürlich fast immer die Oberschicht dargestellt wird. Und auch die Bilder von Heiligen, die Heiligenlegenden in den Stundenbüchern, die Maria und Josef und die Entourage von Jesus, die werden immer so dargestellt, als wäre das der Hofstaat, als wären das Heilige. Man hat sich immer vorgestellt, wie das wohl gewesen ist. Und man hat natürlich auch gedacht, diese Menschen sind so heilig und so wichtig, deswegen hätten sie die kostbarsten Gewänder verdient, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und damit hat man sie dargestellt. Die Geburt von Jesus, die wird auch öfters mal unter einem Baldachinbett dargestellt. Das heißt, wir erfahren auf diesen Bildern eher, wie sich das Mittelalter die Oberschicht vorgestellt hat, und zwar ganz, ganz oben. Und auch da muss man wieder im Kopf behalten, das ist natürlich eine Fantasie, sondern, und das ist keine Abbildung dessen, was die Wirklichkeit war, möglicherweise Teile der mittelalterlichen Wirklichkeit. Und deswegen muss man da immer auf die kleinen Szenen gucken. Wenn da einer eine Bettpfanne auswischt oder wenn da einer ein Baby in einem Zuber badet oder sowas, dann kann man davon ausgehen, dass das der mittelalterlichen Wirklichkeit näher kommt. Und wenn man ganz viele von diesen Bildern betrachtet, dann kann man langsam zu einem Bild der mittelalterlichen Wirklichkeit kommen, der mittelalterlichen Wirklichkeit der Oberschicht, was sich immer weiter verfeinert, je mehr von diesen Bildern man anguckt. Im späten Mittelalter, zu Beginn der Neuzeit, ist es so, dass die Bilder, auch die großen Tafelgemälde und die Altarbilder immer differenzierter werden und dann auch Hintergründe darstellen. Und in diesen Hintergründen, da kann man dann oft kleine Szenen, kleine Alltagsszenen betrachten. Und das ist eine Quelle, eine ungeheuer wichtige Quelle, um zu sehen, wie war der Alltag in dieser Zeit. Einfacher wird alles, sobald in den kleinen Ecken der Bilder die Stifter dargestellt werden. Die Stifter sind die Menschen, die solch ein Altarbild gestiftet haben, die das einer Kirche vermacht haben oder einem Kloster gestiftet haben. Und oftmals sind dort ganze Familien dargestellt. Und das Interessante ist, dass dort auch die Familienmitglieder dargestellt werden, die in der Zwischenzeit einem Orden beigetreten, also Mönche oder Ordensfrauen geworden sind. Die Idee war, dass wenn man auf so einem Altarbild auftaucht, und oftmals war die Spende eines solchen Altarbilds, also die Stiftung eines solchen Altarbildes, auch mit einer weiteren Spende verbunden, die einen Orden oder eine Klostergemeinschaft verpflichtet hat, an diesem Altar zu beten einmal im Jahr. Und wenn natürlich die Stifter selber auf den Altarbildern dargestellt sind, dann betet man vor den Stiftern und nimmt die Stifter noch mehr in seine Gebete mit auf und empfiehlt sie Gott und den Heiligen. Und das ist ja genau das gewesen, was man mit solch einem Altarbild, mit einer solchen Stiftung erreichen wollte. Und die Stifterbilder, und da möchte ich euch jetzt ans Herz legen, diese Stifterbilder mal genauer zu betrachten, weil die Stifter, und das fängt ungefähr so Mitte des, ich würde mal sagen, so Mitte des 15. Jahrhunderts fängt es an. Vielleicht gibt es auch schon ältere, aber da ist es ganz sicher, die lassen sich immer auf der Höhe der Mode darstellen. Das heißt, wenn man solche Stifterbilder sieht, und die Stifter, die sind immer in den rechten und linken Ecken abgebildet, der auch teilweise der Altarbilder. Da kann man ganz sicher sein, dass man sieht, was haben die Menschen als ihr kostbarstes Gewand getragen. Und auch hier wieder der Hinweis, es handelt sich dabei immer um die Oberschicht. Also wir erfahren da nicht, was Diener getragen haben, auch nicht, was Bauern getragen haben oder so. Bei den Stifterbildern erfahren wir immer nur, was der städtische Adel, der Landadel und auch das gehobene Bürgertum, also das reiche Bürgertum, was die für Kleidung hatten. Aber auch das ist als Quelle schon ungeheuer interessant in der Zeit, bevor wir echte Porträtbilder haben. Ich mache jetzt mal eine Parforcejagd durch die Jahrhunderte und sage einige Dinge, die jetzt für die nächsten Jahrhunderte auf jeden Fall gelten, also ab der Zeit, wo wir wirkliche Porträtbilder haben. Und das ist das 15. Jahrhundert. Das heißt, da lassen sich die Menschen in ihrer besten Kleidung darstellen. Und das tun sowohl Bürgerliche als auch Adlige. Und diese Bilder sind vor allen Dingen deswegen so interessant, weil in der Pose und in der Art der Darstellung immer abzulesen ist, was die Menschen wollten, was andere von ihnen denken, was die Menschen wollten, welche Position sie im Leben in der Gesellschaft innehatten. Das sind also diese Herrscherporträts, wo zum Teil die Hand auf die Krone gelegt wird oder mit einer deutlichen Geste auf das Wappen hingewiesen wird oder auch auf den Hermelin, der um die Schultern drapiert ist. Also diese Bilder wollen immer etwas über die Position, über den Stand, über den Reichtum aussagen. Und Reichtum ist in diesen Fällen nicht nur ein Wert an sich, sondern wenn es um Herrscher geht, drückt Reichtum auch immer Sicherheit aus. Das heißt, ein Herrscher, der reich ist, der hat, ist auch in der Lage, sein Land zu verteidigen. Der ist in der Lage, Burgen zu bauen oder eine Armee zu unterhalten. Und das wiederum ist ein ganz wichtiges Signal an seine Untertanen. Das heißt, unter dessen Herrschaft lässt es sich in Frieden, zumindest in Frieden vor Angreifern von außen leben. Das heißt, diese Bilder haben eine Funktion als Machtsymbol, ähnlich wie wir das auch schon bei den Burgen hatten. Und die Kleidung als solche ist dann auch ein Machtsymbol. Das heißt, es ist für die Herrscher und Herrscherinnen ganz wichtig, in diesen sehr, sehr prachtvollen Gewändern aufzutauchen. Und es ist ja bekannt, die sind durchaus durchs Land gezogen, um sich den Menschen zu zeigen, um sich in ihren wichtigen und großen und prachtvollen und reichen Gewändern zu zeigen und damit auszudrücken, hier bin ich. Ich bin das Symbol dessen, dass dieser Staat, dass dieses Staatswesen oder auch nur dieses Gemeinwesen, dass das nach den Regeln funktioniert und ich schütze diese Regeln vor Feinden von außen. In der nächsten Folge dieses Podcasts werde ich mich dann mit der Frage beschäftigen, aus welchen Materialien war die Kleidung der Menschen? Mit was für Materialien haben sie ihre Kleider hergestellt? Und was sagen uns diese Materialien über das Leben in den verschiedenen Jahrhunderten? Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Das war Isabel Gronack-Walz vom Podcast Unsere Burgen von der Deutschen Burgenvereinigung. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr diesen Podcast liked, wenn ihr ihn weiter verbreitet und natürlich auch alle Fragen, die innerhalb dieser Episode jetzt aufgekommen sind, schreibt mir. Ich würde die gerne beantworten und recherchiere auch gerne, wenn etwas unklar geblieben ist. Ich lerne gerne jederzeit dazu und freue mich schon auf einen regen Austausch. Tschüss!